Herzlich willkommen zum Trauma- und Yoga-Event. Ich begrüße Juliane Krüger. Juliane ist Yogalehrerin, Yogatherapeutin, Shiatsu-Praktikerin in Ausbildung, Ausbilderin. Habe ich was vergessen?
Das passt wunderbar.
Super.
Gründerin und Leiterin von Mangalam Yoga in Leisdorf und in der Funktion eben auch seit über 13 Jahren unterwegs mit den Ausbildungen. Und da ist das Thema, was ich heute mit euch teile, immer wieder ein zentraler Bestandteil gewesen. Und deshalb möchte ich das einfach mit euch teilen.
Sehr gut. Unser Thema heute, Yoga Trauma sensitiv anleiten. Da kannst du bestimmt ganz viel aus deiner Praxis erzählen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Danke, dass ich da sein kann. Ich freue mich auf circa 75 Minuten gemeinsame Workshop-Zeit, die wirklich praxisrelevant gestaltet ist. Das heißt, gerade wenn du heute schon viel Input hattest und der Kopf relativ voll ist, dann mach dir keine Sorgen. Das wird jetzt wirklich sehr basal, also wirklich orientiert an dem, was wir in der Praxis machen. Und es ist so gestaltet, dass wir uns daran orientieren, was wir als Yoga-Lehrende in dem allgemeinen Gruppenkontext gut umsetzen können. Also es geht mir nicht darum, dass du jetzt wirklich spezifische Gruppen für vielleicht sogar komplex traumatisierte Personen anbieten kannst. Ich finde, dafür braucht es einfach eine wirklich langjährige Ausbildung. Und da genügt so ein Wochenendkongress nicht aus an Wissen. Das halte ich dann einfach für unverantwortlich. Dementsprechend möchte ich einfach mit dem, was ich dir heute hier mitgebe, dazu anregen, im allgemeinen Gruppenunterricht so anzuleiten, dass wir den Menschen entgegenkommen, weil wir wissen nie, mit welcher Thematik, mit welchem Hintergrund jemand zu uns in den Unterricht kommt. Und sehr viele Menschen haben einfach traumatische Erfahrungen in ihrem Leben gemacht und manchmal wissen sie es gar nicht. Und im Yoga-Unterricht können dann durch verschiedenste Situationen Trigger entstehen und dem möchten wir einfach vorbeugen, oder ich. Und ich möchte dich dabei unterstützen, dass du deinen Unterricht auch so gestaltest, dass er traumasensitiver ausgerichtet ist. Und da ist eben die Stimme ein ganz zentraler Schlüssel.
Fantastisch. Dann übergebe ich die Session an dich.
Super, Dankeschön. Wir werden den Workshop so gestalten, dass wir zuerst mal eine ganz kurze Praxis machen, dass du schon so ein Gefühl bekommst, wie sich das anfühlt. Dann möchte ich die Theorie, die dahinter steht, ein bisschen vertiefen und am Ende des Workshops dir die Gelegenheit geben, dass du dich darin übst, weil das wie eine Fremdsprache ist, wenn wir etwas Neues hören, dann verankert sich vielleicht ein Bruchteil in uns. Aber wenn wir das selber umsetzen, selber anleiten, dann ist die Chance, dass du das weiterhin auch vielleicht in deinem eigenen Unterricht einsetzt, viel größer. Da wirst du einfach viel mehr mitnehmen und deshalb lade ich euch ein, am Ende des Theorieteils dann auch wirklich bewusst die Mikrofone anzumachen. Ich werde dann Breakout Rooms gestalten, sodass ihr wirklich unter euch seid. Das wird nicht aufgezeichnet und ihr euch üben könnt in dem, was wir vorher durchgesprochen haben. Also das würde ich für euch wirklich ans Herz legen. Und solltest du daran kein Interesse haben, kannst du natürlich jederzeit dann auch nach dem Theorieteil die Session verlassen. Super, dann beginnen wir im Sitzen auf dem Stuhl, also wenn du einen Stuhl hast, dann setz dich darauf. Es wäre für mich auf jeden Fall unterstützend, wenn ich euch sehe. Also wenn es für dich nicht irritierend ist, kannst du gerne deine Kamera anmachen. Ansonsten stelle ich mich euch einfach vor, wie ihr da sitzt. Super. Und wenn du keinen Sessel zur Hand hast, dann kannst du das Ganze auch im Stehen starten. Also wenn du jetzt auf deinem Sessel angekommen bist, dann lade ich dich ein, nochmal ganz kurz in Erinnerung zu rufen, wie wir unsere gemeinsame Yoga-Praxis immer gestalten. Und da gibt es eben so ein paar Prämissen, die ich dir einfach nochmal in Erinnerung rufe. Und die erste ganz wichtige Grundregel ist, dass du so atmest, wie du möchtest. Also du kannst durch den Mund atmen, durch die Nase atmen, da gibt es überhaupt gar keine Vorgabe. Das nächste ist, du kannst deine Augen geöffnet oder geschlossen halten. Das heißt, spür da gut in dich hinein, so wie es für dich passend ist. Und wir werden einige Übungen auch halten. Und die Intensität und auch die Zeitdauer bestimmst immer du. Das heißt, du kannst immer wählen, ob du die Übung aussetzen möchtest, ob du sie eher beenden möchtest und vielleicht auch die Intensität für dich reduzierst. Wichtig ist mir, dass du dir diesen Freiraum immer wieder auch traust zu nehmen, die Übung abzuwandeln, so dass sie sich für dich stimmig anfühlt. Bei einigen Übungen werde ich auch auszählen, das heißt, ich werde von 4 auf 1 zählen, sodass du dich orientieren kannst, wie lange die Haltephase noch ungefähr andauern wird. Aber wie gesagt, du kannst jederzeit eher beenden. Ich verlasse meinen Platz nicht, online sowieso nicht, aber wenn es jetzt im Gruppenkontext wäre, sowieso auch nicht. Und ich werde dich auch nicht korrigieren, nicht verbal und auch nicht mit Hands-on. Weil hier geht es vor allem darum, dass du Zeit und Raum hast, deinen Körper wahrzunehmen. Gut, starten wir in der schon bekannten Berghaltung. Entweder sitzt du jetzt auf deinem Sessel oder du bist im Berg im Stehen. Im Berg angekommen, richte den Fokus jetzt einmal auf deine Füße. Die können jetzt so hüftbreit positioniert sein. Vielleicht ist es bei dir aber auch enger. Oder weiter als hüftbreit. Das bestimmst du. Wir nehmen jetzt Kontakt auf zu den Füßen. Schau vielleicht mal zu den Füßen, dann gelingt das häufig leichter. Womöglich ist es auch interessant oder unterstützend, wenn du die Füße etwas bewegst. Also spür zu den Füßen und vielleicht ist es leichter zu den Füßen zu spüren, wenn du die Füße über dem Boden streifst. Vielleicht vor und zurück, möglicherweise auch zur Seite. Und mag sein, dass du da jetzt unterschiedliche Texturen wahrnimmst. Vielleicht das Parkett mit den Rillen, vielleicht unterschiedliche Temperatur. Und es mag sein, dass du auch gar nichts dergleichen spürst. Das ist auch völlig in Ordnung. Immer wieder kannst du auch schauen, weil es unterstützt uns, den Kontakt herzustellen. Und dann lass die Füße zur Ruhe kommen und fühl mal weiter zu den Waden, zu den Oberschenkeln und zu den Sitzbeinhöckern. Der Kontakt zu den Sitzbeinhöckern, der ist oft nicht so gut greifbar, deshalb kannst du dich dabei unterstützen und das Gefühl auch intensivieren, indem du dein Gewicht etwas von links nach rechts verlagerst. Und das kannst du größer oder kleiner gestalten, ganz so, wie es für dich passend ist. Und vielleicht spürst du so diese unterschiedlichen Gewichtspunkte. Und dann lass auch hier in deiner Zeit dieses Pendeln wieder zur Ruhe kommen. Von hier aus fühlen wir weiter hinauf zur Wirbelsäule und fühl mal, ob es dir heute angenehm ist, die Wirbelsäule noch etwas aufzurichten oder ob es vielleicht wohlig ist, den Rücken in seiner sanften Rundung zu belassen. In dieser Aufrichtung kann es manchmal sein, wenn so viele Punkte da sind, dass wir den Atem anhalten Wenn das bei dir passiert ist, es macht gar nichts, dann atme einfach weiter. Du bist jetzt in der Berghaltung angekommen, die Haltung, in der wir in der Praxis immer wieder zurückkommen können. Von hier aus nimm die Hände zu den Schultern und wir beginnen mit Schulterkreisen. Entscheide, wie groß du den Rhythmus, den Radius wählst. Du kannst ihn sehr groß oder auch eher klein gestalten. Und möglicherweise ist es auch so, dass die eine Schulter sich einen kleineren Umfang wünscht als die andere. Bei mir merke ich deutlich, dass ich die rechte und die linke Schulter unterschiedlich anfühlen und auch unterschiedliche Bewegungen wünschen. Und du kannst ja auch mal schneller oder langsamer kreisen. Und vielleicht spürst du hier die Bewegung auch in deinen Schultergelenken, im Schulterblatt, wie sich die Schulterblätter bewegen. Kann auch sein, dass das kaum wahrnehmbar ist. Möglicherweise spürst du eine Öffnung in den Achseln. Und auch das kann sein. Und das ist an manchen Tagen so, dass wir das deutlicher wahrnehmen. An anderen Tagen ist das ganz, ganz sanft. Und dann lass sanft auch hier wieder das Kreisen ausklingen. Und leg die Hände zu deinen Hüften. Wir gehen weiter in die Seitbeuge. Dazu heb den rechten Arm über den Kopf und neige dich nach links. Wir bleiben hier. Entscheide selber, ob diese Haltephase für dich noch passend ist. Sei dir immer wieder im Klaren, du kannst die Übung jederzeit auch eher auflösen. Und wenn du so in dieser Seitneige bist, vielleicht spürst du, wie jetzt mehr Gewicht auf deiner linken Körperhälfte ruht, auf den linken Sitzbeinhöcker. Möglicherweise spürst du eine Öffnung in dem rechten Rippenzwischenraum. Ich fühle das Gewicht meines rechten Arms ziemlich stark und ich merke, ich möchte die Übung jetzt auflösen. Ich zähle von 4 auf 1. Du bist wieder frei, eher aus der Übung rauszugehen. 4, 3, 2, 1. Ich löse die Seitneige auf. Und wenn du jetzt so wieder in der Berghaltung angekommen bist, spürst du vielleicht noch so einen Rest der Dehnung auf der rechten Körperflanke. Es kann sein, dass da noch so ein ganz kleine, klitzekleine Restdehnung wahrnehmbar ist. Vielleicht spürst du auch nichts. Vielleicht gibt es einen Unterschied zwischen rechts und links. Möglicherweise spüren sie sich aber auch gleich an. Dann üben wir die zweite Seite. Leg die rechte Hand in die Leiste. Heb den linken Arm über den Kopf. Neig dich nach rechts. Fühl einmal, wie sich das Gewicht jetzt verlagert. Spür eventuell auch möglicherweise diese Öffnung auf der linken Körperflanke, so in den linken Zwischenräumen. Und vielleicht stellst du fest, dass du auch hier die Tendenz hast, den Atem anzuhalten. Dann atme wieder weiter. Es ist so oft so, wenn wir uns konzentrieren, dass wir den Atem anhalten. Ich merke auch hier bewusst das Gewicht meines Arms und es genügt mir auch hier wieder. Deshalb zähle ich wieder runter. 4, 3, 2, 1 und du kannst die Seitneige wieder auflösen. In der Berghaltung angekommen, fühl auch hier einmal wieder beide Körperseiten im Vergleich. Und es mag sein, dass du da gar keinen Unterschied spürst. Möglicherweise ist noch ein Rest der Dehnung wahrnehmbar. Von hier aus gehen wir in eine bekannte Haltung, aber ich möchte dir heute eine Variante vorstellen und das ist Die Stockhaltung und die Variante, die zeige ich dir jetzt gleich. Dazu drehe ich mich auf die Seite, dass du mich besser siehst. Und du selber kannst auf deinem Sessel etwas auf die Stuhlkante nach vorne rutschen. Für den Stock, den kennst du schon, streck deine Beine aus und aktiviere die Bauchmuskeln. Das schützt deinen unteren Rücken. Zieh die Zehen zu dir heran und du entscheidest dabei, in welcher Intensität du die Zehen zu dir heranholen möchtest. Diese Haltung kennst du schon. Heute möchte ich dir die Variante vorstellen, die Arme einmal über den Kopf nach oben zu nehmen. Probier das gerne mal aus. Und wenn du hier merkst, ich mag lieber zur bekannten Variante gehen, die Hände auf den Oberschenkeln, absolut in Ordnung. Gerne ein paar Mal zwischen diesen beiden Varianten pendeln und dann für dich wählen, welche Variante die stimmigere ist. Du entscheidest. Ich merke für mich heute, ist diese erste Variante mit den gestreckten Armen doch recht intensiv. Ich bleibe bei den Armen am Oberschenkel. Und spüre jetzt hier bewusst in deiner Aufrichtung die Aktivität des Rumpfes und der Beine. Auch hier darf der Atem weiter fließen. Und wenn du die Arme über den Kopf hast, spürst du vielleicht auch die Kraft in deinen Schultern, möglicherweise das Gewicht auch der Arme. Und dann lösen wir auch diese Position wieder auf. Ich zähle wieder rückwärts. Du bist aber frei, eher aus der Haltung zu gehen. 4, 3, 2, 1. Und es mag sein, dass du dich jetzt nach Ausgleichsbewegungen sehnst. Vielleicht magst du die Schultern kreisen, vielleicht die Füße bewegen. Alles ist dir erlaubt, was sich gut anfühlt. Und dann gehen wir noch in eine zweite Haltung ähnlicher Art, aber die kennst du noch nicht, die ist ganz neu. Deshalb schau mal zu mir, das ist das Boot. Und für das Boot, ich setze mich nur seitlich, dass du es auch wieder besser siehst, nehmen wir die Arme auf Höhe der Schultern und heben ein Bein an. Wenn du jetzt ohne Sessel übst, kannst du das natürlich auch im Sitzen üben. Gut, gehen wir gleich in die Übung gemeinsam. Setz dich wieder auf das vordere Ende deines Sessels. Aktiviere den Bauch, zieh den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Heb die Hände und Arme auf Höhe deiner Schulter an. Löse den rechten Fuß vom Boden. Und jetzt spürst du, dass jetzt Kraft nötig ist in deinem rechten Oberschenkel. Vielleicht merkst du, wie der Oberschenkel so sanft vibriert. Und gleichzeitig hat auch dein Rumpf ganz schön was zu tun. Also die Rumpfmuskulatur ist aktiv. Der Atem fließt weiter. Und vielleicht möchtest du dich mal ein bisschen darin spielen, vor und zurück zu pendeln. Kann aber sein, dass dir heute danach nicht ist. Entscheide wieder selber, ob du dynamisch übst oder lieber statisch bleibst. Ich merke jetzt, mein rechter Oberschenkel, der zittert schon ganz schön. Ich löse die Stellung auf. Ich zähle wieder rückwärts. 4, 3, 2, 1. Und jetzt fühl mal dein rechtes Bein im Vergleich zum linken. Vielleicht spürst du auch noch in den Schultern so einen Rest von der Aktivität der Muskulatur. Dann üben wir die zweite Seite. Wir heben die Arme wieder auf Schulterhöhe an. Wir aktivieren den Bauchnabel in Richtung Wirbelsäule nach hinten, schützen die Lendenwirbelsäule. Wir heben das linke Bein vom Boden weg. Und wenn du möchtest, pendel wieder vor und zurück. Wenn dir das heute zu viel ist, bleib in der ruhigen Variante. Fühle die Aktivierung deines linken Oberschenkels, die Aktivierung deines Rumpfes. Nimm das Gewicht deiner Arme wahr. Und vielleicht spürst du da was, vielleicht fühlt sich das auch ganz diffus an oder ist kaum was wahrnehmbar. Ich merke, ich halte den Atem an. Wenn es dir auch so geht, dann lass den Atem wieder frei. Mir wird es auch schon ein wenig viel. Wir können gerne die Übung wieder auflösen. Du bist frei, eher rauszugehen wie immer. Ich zähle rückwärts. 4, 3, 2, 1. Und wir kommen zurück in die Berghaltung. Spüre nun einmal wieder deine Oberschenkel. Vielleicht ist da noch so ein Rest von Zittern. Vielleicht spürst du die Schultern und Arme, dass da noch die Muskulatur so sanft nachvibriert. Und möglicherweise ist da gar nichts wahrnehmbar. Auch das ist völlig in Ordnung. Und das ist auch schon der Abschluss unserer kurzen Praxis. Und dazu lade ich dich ein, jetzt einmal bewusst wieder den Kontakt in den Raum zu lenken. Also schau mal einmal bewusst durch den Raum. Vielleicht kannst du auch Geräusche wahrnehmen. Und spür auch nochmal bewusst die Füße am Boden. Du kannst die Füße auch so hin und her bewegen, wie zu Beginn der Praxis. Und dann sage ich Dankeschön fürs gemeinsame Üben. Und wir gehen jetzt gleich weiter in die Theorie. Und dazu habe ich für euch eine PowerPoint mitgebracht, dass es einfach leichter ist, dass ihr mir folgen könnt. Und jetzt solltet ihr die PowerPoint schon sehen. Super. Und vielleicht habt ihr schon jetzt gemerkt, dass traumasensitiv anleiten doch durchaus für viele ganz anders ist als klassisches Yoga, so wie wir es kennen im zum Beispiel Ashtanga-Yoga, einatmen, werden nicht mal die Arme hochgenommen, aber es wird einfach die Position angesagt und wir fließen mit dem Atem durch die Haltungen. Ich möchte euch jetzt kurz darlegen, worauf es jetzt im Kontext von Yoga und Traumaunterrichten ankommt. Also der größte Unterschied ist, dass wir als Yoga-Lehrende mitmachen. Das heißt, wir sind Teil der Gruppe und das ist auch sehr zentral, dass wir die Erfahrung der Teilnehmenden auch spiegeln. Und ideal ist es, wenn wir im Kreis unterrichten. Das ist jetzt online natürlich schwierig, so dass wir bewusst auf der gleichen Ebene sind, auf der Augenhöhe der Teilnehmenden. Und wir geben auch keine Hands-on und korrigieren auch nicht verbal. Das heißt, es gibt kein Falsch im traumasensitiven Anleiten, sondern wir machen daraus eher so eine Art Spürübung. Das heißt, wenn wir merken, dass zum Beispiel jemand die Schultern so nach oben nimmt, dann können wir zum Beispiel das in unser Anleiten einbauen und zum Beispiel darauf hinweisen, dass sie mal die Schultern nach oben nehmen, dann wieder nach unten und auch da wieder den Unterschied erfühlen lassen. Das heißt, wir integrieren das, was wir sehen und wechseln dabei immer wieder zwischen dem Spiegeln, also das, was wir sehen, aufzugreifen und dem quasi an die Hand nehmen und dem anleiten. Und gerne können wir da auch so körperliche Muster, die wir sehen, aufgreifen. Aber es ist wichtig, dass wir die nicht direkt ansprechen. Also so ein Muster zum Beispiel von hochgezogenen Schultern und eingerollten Brustkorb, das hat eine Funktion im Kontext von Trauma. Und das löst sich in der eigenen Zeit. Wenn ich das direkt anspreche, dann kann es ganz stark schnell zu Scham kommen, Beschämung, und die ist eh schon, also der Scham ist eh schon so ein starker Teil einfach im Kontext von Trauma. Das heißt, wir geben den Teilnehmern das Gefühl der Normalität und überhaupt des Wahrnehmens, dass es da einen Unterschied gibt, das ist viel zentraler. Und es ist immer so ein Experimentieren und ein Erproben, ein gemeinsames Erforschen. Und das Mitüben erleichtert uns auch, die Erfahrung in Worte zu fassen. Es fällt uns leichter, da auch Wahrnehmungen zu formulieren, als wenn wir nur zum Beispiel sitzen würden. Und gleichzeitig gibt es auch ein Gefühl von Sicherheit, weil wenn ihr euch vorstellt, wenn wir durch den Raum gehen würden, dann produziert das immer absolute Unsicherheit. Ich weiß nicht, ob jemand von hinten zum Beispiel auf mich zukommt. Ich habe keine Kontrolle darüber, wenn unbeabsichtigt auf einmal steht jemand neben mir. Das heißt, indem ich wirklich die ganze Zeit auf meiner Matte bin und die gleiche Erfahrung mache, also nicht die gleiche, das wissen wir nicht, aber mit den Teilenden die Übung ausführe, das ist auch ein ganz starkes Gefühl von Verbundenheit, was da wieder entsteht. Und das ist super, super wertvoll. Wenn ich selber mitmache, kann ich auch besser dosieren, wie schnell leite ich an. Und gleichzeitig komme ich auch in die Aktivierung vom Parasympathikus und bin damit auch entsprechend langsamer in meinen Ansagen. Super. Und außerdem auch ein Punkt, den darf man nicht unterschätzen. Die Teilnehmer fühlen sich auch weniger beobachtet, wenn ich selber mitmache. Gut. Was auch ein ganz zentraler Punkt ist, wenn ich auf Hands-on verzichten möchte, dann muss ich meine Übungen so gestalten, dass sie gefahrlos ohne Korrekturen ausgeführt werden können. Das heißt, ich wähle Übungen mit geringem Verletzungsrisiko. Und ich demonstriere auch die Übungen, sodass dann auch über Nachahmen quasi keine ungünstigen Bewegungsmuster übernommen werden. Und ich achte vor allem immer auch auf die Stellung von Knie- und Lendenwirbelsäule und gebe dann einfach auch so Hinweise wie die, zum Beispiel die Aktivierung der Rumpfmuskulatur, sodass die verletzlichen Stellen einfach auch geschützt sind. Aber daraus kann man auch wieder so eine Wahrnehmungsübung machen. Zum Beispiel, wenn ihr euch jetzt vorstellt, jetzt im klassischen Unterricht, Krieger 1, dass man einfach schaut euch mal euer Knie an, vielleicht stellt ihr fest, dass es anstrengend ist, wenn das Knie über die Zehen hinausragt und vielleicht produziert es sogar Schmerz oder Belastung. Und nimmt das Knie mal wieder ein bisschen zurück und vielleicht könnt ihr da einen Unterschied wahrnehmen. Und so gehen wir einfach daran, dass wir auch so Ausrichtungsprinzipien spielerisch erforschen. Und indem ich selber immer wieder auch in die leichtere Variante gehe oder auch anspreche, oh, mir tut es jetzt weh zum Beispiel oder mir wird es schwer, dann demonstriere ich auch Selbstfürsorge und das ist auch ein wichtiger Aspekt, den die Teilnehmer dann dadurch lernen. Jetzt habe ich euch da einfach mal eine Übersicht gegeben von kritischen Asanas, aber auch da, ihr wisst es, Trauma ist so komplex, wir wissen nicht, in welcher Situation, in welchem Kontext was passiert ist und dementsprechend gibt es nur Anhaltspunkte. Aber ich habe euch hier zum Beispiel anhand der Asana-Familien aufgeschrieben, dass es zum Beispiel bei Sitz- und Standstellung darauf zu achten gilt, dass die Beine nicht so weit gegrätschen und dass ich es auch nicht so vormache. Also wenn ich in gegrätschte Haltung gehe, dann ist es hüftbreit zum Beispiel. Und Stehen allgemein kann überfordernd sein. Es kann sehr viel Unsicherheit oder auch Leistungsdruck ausüben. Deshalb bietet sich das Üben am Sessel immer wieder an. Und wenn wir zum Beispiel an Vorwärtsbeugen denken, dann empfiehlt es sich nicht, den Fokus auf den Atem zu lenken, weil wir dann natürlich sehr eingeschränkt atmen können und viel Enge wahrnehmen im Brustraum. Und das ist etwas, was sowieso schon oft vorhanden ist. Und gleichzeitig sind auch, wenn wir zum Beispiel an den herabschauenden Hund denken, die Genitalien des Gesäßes einfach schutzlos ausgerichtet an. Und das ist etwas, was kritisch ist. So. Und wenn dann eben, wenn wir sowas üben, dann im Kreis gegen die Wand. Also nicht so, dass irgendwer anderes exponiert ist. Gleichzeitig, nächster Punkt, exponiert ist der Brustraum. Ist auch ein ganz empfindsamer Bereich, den wir zum Beispiel in Rückwärtsbeugen häufig sehr stark öffnen. Und das ist etwas, was sehr, also wie zum Beispiel im Kamel, im Fisch, das kann viel zu stark sein. Also auch da ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass das vielleicht überfordern kann oder triggern kann. Ein anderer Punkt jetzt, wenn wir an Meditation und Entspannung denken, den greife ich nachher nochmal auf, ist, dass wir schauen, dass wir so wenig Sprechpausen wie möglich in unserem Anleiten haben, weil das verunsichern kann. Deshalb reden wir relativ viel und konstant. Genau. So, risikoarme Übungen. Wir fokussieren uns auf das Wesentliche, weil das so ist, dass wir, also ihr wisst es, ich setze das jetzt einfach voraus, dass Traumatisierte sind oft weggetreten, also dissoziiert, und dementsprechend werden viele Informationen gar nicht wahrgenommen. Dementsprechend muss ich mich häufig wiederholen und meine Information auch reduzieren. Also Fokus auf das Wesentliche. Weil wir wollen nicht überfordern. Das habe ich schon angesagt, deshalb auch das Zitat out beyond ideas of right and wrongdoing, there's a field, I meet you there. Also es gibt einen Raum jenseits von richtig und falsch, und da treffen wir uns. Das ist so auch die Prämisse. Es gibt keinen Fehler und es gibt kein Ziel. Das habe ich eigentlich schon gut angesprochen. Also, dass im Laufe der Zeit sich die Übenden ihrer Haltung bewusst werden, aber dass wir die nicht direkt ansprechen und korrigieren. Ja, und das alles eigentlich ein Raum der Erforschung ist. Also es geht darum, wirklich Asanas als Erforschungsräume anzubieten, und die dienen nur der persönlichen Erfahrung. Also ich mache da keine Spüraufgabe draus. Das ist nämlich auch etwas, was dann wieder beschämen kann, weil ich dann nichts fühle. Und es wird auch nichts beurteilt. Es gibt immer nur Vorschläge, und ich lade dazu ein. Und wie die aufgegriffen werden, das obliegt jedem Einzelnen. Und das ist eben auch ganz zentral, diese Freiheit der Wahl. Da komme ich aber gleich noch dazu. Ja, und in Kontakt bleiben kreiert Sicherheit. Das heißt, das habe ich euch schon gesagt bei den Triggern, ich bleibe stetig in Kommunikation. Und dazu zählt auch der Blickkontakt. Also vielleicht habt ihr das selber schon erlebt, wenn ja, ich weiß nicht, ob ihr jetzt alle Yogalehrer seid, aber ich gehe davon aus, dass wenn ihr anleitet, die Augen schließt und euch so konzentriert, um wahrzunehmen, was in der Übung passiert, dass ihr das dann auch ansprechen könnt. Und das ist im Kontext von Yoga und Trauma sehr ungeeignet, weil ich sollte zu jeder Zeit alle Teilnehmenden im Blick haben. Und ich kann meinen Blick durchaus senken, um zu verdeutlichen, ich konzentriere mich auf mich, aber ich schließe zu keiner Zeit komplett meine Augen. Das passiert im klassischen Yoga-Unterricht sehr häufig. Also kennt ihr vielleicht. Und das ist etwas, was ich ganz leicht ändern kann, wo sich dann schon viele Teilnehmer viel wohler fühlen. Weil das, was ich euch jetzt so erzähle, das ist eigentlich für jeden unterstützend. Also es so hilft im grundsätzlichen Gruppenunterricht auch. Schadet niemanden. Genau. In Kontakt bleiben, habe ich auch gesagt, dass ich immer wieder auch darauf hinweise, zum Beispiel, dass der untere Rücken gestützt wird, dass ich einfach Sicherheit auch in der Anleitung darstelle. Gut, jetzt kommen wir schon zur Anleitung, das Haupt- und Kernthema von dem heutigen Workshop, von meinem Workshop. Und das erste gehe ich ganz schnell durch, das ist die Yoga-Stimme. Einige Yoga-Lehrende haben die Tendenz, sehr hypnotisch anzuleiten. In so einem Yoga-Singsang: Einatmen, hebt den rechten Arm nach oben. Das ist im Kontext, also im Zusammenhang mit Traumatisierten nicht geeignet, weil sie sowieso die Tendenz haben, leicht wegzudriften. Und daher muss ich sie oder darf ich sie immer wieder ins Hier und Jetzt holen und eine klare, ruhige, ermutigende Anleitung ist da sehr wichtig. Und auch natürlich eine natürliche Betonung, dass ich eben kraftvoller anleite, wenn ich Varianten auch von Sonnengruß zum Beispiel anbiete, aber nicht monoton und hypnotisch. Auch nicht, wenn wir zum Beispiel Arten von Entspannungsübungen anleiten. Und mein eigenes Gesicht ist dabei auch ganz zentral, weil es läuft ganz viel über die Spiegelneuronen und ich selber sollte freundlich, wohlbestimmt auftreten, aber auch nicht in diesen überpositiven, weiß nicht, kennt ihr vielleicht auch manchmal, weil es ist natürlich auch manchmal schwierig, dann Dinge wahrzunehmen oder anzunehmen. Das ist eigentlich das Zentralste, das kennt ihr in der Therapeutenrolle vielleicht auch, manchmal von euch sind vielleicht Therapeuten, die Rolle und die Beziehung zum Therapeuten ist das Zentralste für die Wirkung auch der Therapie. Und so ist es auch im Yoga-Kontext so, dass die Beziehung zum Lehrenden eigentlich das Zentralste ist. Genau, freundlich, habe ich ein bisschen schnell geklickt, freundlich, offen, klar und verständlich. Also auch nicht irgendwelche hochkomplizierten Sanskrit-Namen oder so. Die Sprechgeschwindigkeit ist im Kontext von Trauma etwas reduzierter, weil die Interozeption, das heißt die Wahrnehmung dessen, was in uns passiert, Zeit braucht. Und wenn ich da zu schnell drüber gehe, dann kann das überfordern. Ich fahre ein bisschen schnell vielleicht, weil ich noch Zeit für den Vortag brauche. Also wichtig ist, dass wir da eine gute Dosis finden zwischen genügend Zeit, aber auch nicht zu viel Zeit, weil sonst sich die Teilnehmenden wieder möglicherweise alleingelassen fühlen. Und ich selber begleite eben konstant die Teilnehmenden mit der Stimme. Ja, und was auch ganz zentral und unterschiedlich ist zu vielen Anleitungstechniken, also es gibt ja auch da 100 Varianten, je nach Yoga-Richtung, aber es gibt oft eine sehr anweisende Art. Im schlimmsten Fall schon fast wie ein Drill-Sergeant, der von einer Übung in die nächste dirigiert, kann Yoga auch gestaltet werden. Und das ist etwas, was wir hier im Zusammenhang mit traumaorientierten und traumasensitiven Anleiten absolut vermeiden. Weil wir brauchen oder die Teilnehmenden brauchen Mut, sich ihren Erfahrungen zu stellen. Die haben oft Stress und Angst, etwas zu spüren. Und deshalb ist es wichtig, dass wir aus allem eine Einladung machen. Und die Teilnehmenden darin unterstützen, zurück zur Selbstbestimmung zu finden. Und das geht vor allem über Formulierungen in der Möglichkeitsform. Und alles darf dabei sein. Also alles kann, nichts muss. Das ist eigentlich auch schon so eine Grundprämisse, die man sich ganz groß als Plakat vielleicht über seinen Flyer oder im Raum aufhängen kann, die wir nicht genug wiederholen dürfen können. Also das ist alles ein Experiment, eine Erfahrung und es gibt nichts zu erreichen. Genau, Möglichkeitsform war das Stichwort. Ich habe euch da einfach ein paar Beispiele aufgeschrieben. Und das sind so Begriffe, die wir immer wieder einsetzen können. Und das macht einen großen Unterschied, ob wir sagen, möglicherweise spürst du eine Öffnung in der rechten Oberarminnenseite oder wir sagen, spür die Öffnung in der rechten Oberarminnenseite. Weil das andere ist eine quasi eine Einladung oder eine Option, besser gesagt. Und das zweite ist wie eine Aufgabe gestaltet. Und da kann ich mich dann schon wieder überfordert fühlen, wenn ich nichts spüre. Und deshalb, wenn du möchtest, wenn du Lust hast, ich schlage vor oder ich lade ein, mit mir mitzuüben. Und das mag sein, es kann aber auch anders sein. sprechen wir auch immer wieder an, da komme ich auch gleich noch dazu, dass es auch immer die Option gibt, nichts zu spüren oder Diffuses zu spüren oder ganz kaum Greifbares zu spüren. Ein weiterer Punkt ist, dass viele, also vor dem Hintergrund von Trauma oder im Trauma-Zusammenhang auch sehr überangepasst sind. Also sehr perfektionistisch dann schon wieder. Und deshalb versuchen wir auch nicht zu loben, weil das dann wieder noch mehr Anpassung fördert. Das heißt, wir bewerten nicht und wir loben nicht. Wir sagen nicht, das ist gut. Oder zum Beispiel, ganz krasses Beispiel, das ist jetzt wieder noch ein Gegenteil, aber wenn du das nicht kannst, dann nimm dir einen Block. Sagen manche, aber da könnt ihr euch mal, das führt dann wieder zu Scham. Und möglicherweise möchtest du dich etwas stärker unterstützen. Probier mal aus. Vielleicht ist es viel angenehmer, wenn du den Arm auf einen Block und ablegst. Macht ein anderes Gefühl. Und wir machen auch keine Wirkversprechen, weil das dann, wenn das nicht passiert, auch wieder Unsicherheit auslöst. Und wir suchen immer den eigenen Rhythmus. Also jeder darf in seinem eigenen Tempo üben, in der Schnelligkeit, die ihm gefällt. Deshalb vermeiden wir auch so Aussagen wie langsam, für die Arme langsam über die Seite nach oben. Also alles, weil manchmal triggert genau das, wenn es langsam sein soll oder wenn es schnell sein soll. Deshalb die Geschwindigkeit ist immer die Sache jedes Einzelnen. Und es hilft auch wieder, Selbstbestimmung zu lernen und zu erspüren, was ist für mich wirklich angenehm. Und da habe ich auch jetzt wieder ein paar Beispiele, also in deiner Zeit, in deinem eigenen Rhythmus, wenn du soweit bist. Das habe ich. Manchmal hört man sich dann an wie eine Schallplatte, weil man das so oft sagt und das ist für uns vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber für die Teilnehmenden nicht. Also man kann es nicht oft genug sagen. Gut, das machen wir ganz am Ende. Wahlmöglichkeiten anbieten ist das nächste Stichwort. Das heißt, es gibt immer Varianten. Und ihr habt das zum Beispiel erlebt, wir können die Arme nach oben führen oder einfach auf den Oberschenkeln ruhen lassen. Das heißt, die Intensität darf auch hier wieder gewählt werden. Und da dürfen wir uns auch wieder in Erinnerung rufen, gerade Komplextraumatisierte, die hatten oft keine Wahl. Die waren, also die mussten sich oft völlig unterwerfen, unter einen fremden Willen. Und das Anbieten von Wahlmöglichkeiten ist deshalb ein ganz wichtiger Faktor. Und darum habe ich das gleich am Anfang schon gesagt, dass es dir jederzeit frei steht, die Übung abzuwandeln oder länger, also kürzer in der Übung zu sein. Und es hilft auch, die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, zu trainieren, weil das fällt gerade Traumatisierten schwer, weil sie dazu das körperliche Empfinden oft nicht haben. Und es kommt ganz viel aus unserem körperlichen Empfinden, quasi entstehen Entscheidungen. Und das, also quasi das Interozeptive, das innere Wahrnehmen ist die Voraussetzung auch für Entscheidungsfähigkeit. Und deshalb ist es so, dass wir erst, wenn die Teilnehmenden schon ein bisschen Erfahrung haben, dann halt noch mehr Wahlmöglichkeiten einführen. Es kann nämlich am Anfang sonst auch überfordern. Wenn ich gar nichts spüre, dann weiß ich gar nicht, ob das jetzt besser ist oder das besser ist. Aber im normalen Kontext von Yoga, Gruppenkursen ist es meistens gegeben. Und wichtig natürlich, die Grundhaltung sollte vertraut sein. Wenn ich was einführe mit gleich drei verschiedenen Varianten, ist das auch wieder überfordernd. Genau. Und ich selber mache eigentlich immer die leichteste Variante. Genau. Ich mache beides vor und bleibe dann bei der leichteren Variante. Jetzt habe ich euch nochmal ein paar Variationsmöglichkeiten zusammengestellt. Also wir können zum Beispiel die Haltedauer variieren, Geschwindigkeit. Wir können im Fluss oder auch mit Pausen üben. Wir können größer oder kleiner den Radius gestalten. Wir können Bewegungsrichtung ändern, rechts, links unterschiedlich üben. Und die Handflächen können zum Beispiel nach oben oder nach unten gerichtet sein. Das sind so Beispiele. Das machen wir auch ganz am Ende. Jetzt geht es darum, nächster ganz wichtiger Punkt ist Sicherheit. Und da ist quasi traumaorientiert anleiten, ist immer so ein Spagat zwischen Freiheit geben, Wahlmöglichkeiten anbieten, aber gleichzeitig auch Sicherheit und Orientierung. Und Sicherheit erreichen wir, indem wir transparent sind. Indem wir genau erklären, okay, was erwartet dich in diesem Kurs und auch was erwartet dich als nächste Übung zum Beispiel. Und es empfiehlt sich zum Beispiel auch, den Kurs immer mit dem gleichen Ritual zu beginnen. Zum Beispiel immer mit der Berghaltung. Das ist ganz klassisch. Also im Sitzen am Sessel, wenn wir jetzt auf dem Sessel üben. Wenn wir die Übungen benennen, dann kann ich mich darauf einstellen. Als nächstes zeige ich dir den Drehsitz oder ich schlage dir die bekannte Übung vor. Und zu sagen, auch das ist schon bekannt, ist wie so Aufatmen. Reduziert gleich den Stress. Da starten wir doch vertraut in der Berghaltung. Und ihr habt auch gemerkt, dass ich eben klar gesagt habe, wenn eine Übung ausläuft. Also ich habe ausgezählt. Und das habe ich vorher auch am Anfang des Kurses ja euch quasi vermittelt, weil das ist etwas, was man oft nicht macht. Aber das bietet auch wieder Orientierung. Also es ist vielleicht ein bisschen extrem. Ist ja immer so jeden seine Sache, was er alles jetzt übernimmt. Aber so weiß ich klar, wo bin ich, wie lange muss ich noch halten? Weil ihr müsst immer denken, da ist ganz viel auch innerer Druck. Und also als Teilnehmer wollen die Teilnehmer häufig funktionieren und nicht aus dem Gruppenkontext herausfallen. Aber wenn sie in der Gruppe merken, jeder macht mal länger, mal kürzer, dann erfahren sie, ich darf auch eher rausgehen. Ich darf für mich wählen und ich muss mich nicht wieder einem fremden Willen unterwerfen. Das ist ganz wichtig. Auch immer wieder das gleiche Wiederholen an Formulierungen gibt auch Sicherheit und Orientierung. Gleich Sprechpausen zu vermeiden, weil ich dann wie an die Hand genommen werde. Das ist so wie das Gefühl eines Kindes, die Mama klappert mit den Töpfen, das Kind hört die Mutter, ah, meine Mama ist eh da. So ähnlich ist das auch. Das ist wie so ein ständiger, quasi Hintergrundtonus, aber ein Geräuschpegel. Und wichtig ist da auch, dass ihr schaut einfach, was machen die Teilnehmer, das macht ihr wahrscheinlich eh, und das organisch aufgreift in eure Ansagen. Und um quasi diese Sprechpausen zu vermeiden, setzen wir da manchmal auch so Füllsätze ein. Also manchmal braucht es einen Augenblick, bis wir etwas wahrnehmen können. Oder wiederholen zum Beispiel, wenn wir sagen, bewege dich in deinen eigenen Rhythmus, in deiner eigenen Geschwindigkeit. Das ist ja eigentlich das Gleiche, aber das verlängert wieder die Haltezeit oder die Übungszeit, ohne dass eine Pause entsteht. Genau. Also wir bauen etwas mehr Füllwörter auch ein. Zum Beispiel, wenn du wieder in der Berghaltung angekommen bist, merkst du vielleicht einen Unterschied zwischen rechts und links. Gut, das nächste, was wir machen auch, ist immer wieder, das habe ich jetzt, ich wollte eigentlich noch eine zweite Übung anleiten, das habe ich, oder noch eine weitere, da hätten wir das noch ein bisschen mehr machen können. Am Anfang habe ich es gemacht, bei der Berghaltung. Also wir leiten den Fokus, wir pendeln immer von Außenwahrnehmung und Innenwahrnehmung, weil das ist auch eine Qualität, die die Teilnehmenden brauchen können, einfach um in zum Beispiel Überflutungssituationen dem besser Herr zu werden. Das heißt, wir orientieren uns zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, der Arm wird über die Schulter gesetzt, lassen wir auch mal bewusst den Blick in den Raum gleiten. Also schau mal über die rechte Hand in den Raum. Oder ich habe euch zum Beispiel auf die Füße schauen lassen oder am Ende nochmal oben schauen lassen, im Raum herumschauen lassen. Das ist so, die äußeren Reize, die können leichter verarbeitet werden als die inneren. Die sind oft noch viel herausfordernder und gleichzeitig ist es auch wie so eine Pause vom Selbst, weil oft sind viele die ganze Zeit damit beschäftigt, Dinge wahrzunehmen, wie den Kloß im Hals oder die Enge in der Brust und damit sehr stark beschäftigt. Und gerade dieser sensible Torso-Bereich, der Bauchbereich, den lassen wir von Spürräumen aus. Also das könnte ziemlich überfordern. Und wenn wir quasi diese quasi Lenkung des Fokus einsetzen, dann ist es so, dass wir von der Peripherie, also von den Händen zum Beispiel, spüren können. Das ist viel, viel ungefährlicher, sage ich mal ganz allgemein formuliert so, als jetzt direkt am Körperstamm. Füße und Beine spüren. Ist gut, genauso gut. Haben wir auch gemacht, wir haben den Boden gespürt. Das ist jetzt die Exozeption, das ist die Wahrnehmung des Außens über zum Beispiel Temperaturunterschiede, die Texturunterschiede zum Beispiel von unserer Sitzunterlage oder wenn die Hände auf den Oberschenkeln sind, von der Kleidung. Und wir beziehen allmählich immer mehr innere Qualitäten mit ein. Und wenn wir Körperregionen benennen, dann sind das richtig anatomische Begriffe, weil das distanziert uns ein bisschen. Also damit vertieft man sich dann auch nicht in irgendwelchen Stories, sage ich jetzt mal. Und wir nutzen keine Metaphern. Also wir sagen nicht, spür mal, wie die Füße wie Wurzeln in den Boden wachsen, weil wir wollen das konkrete körperliche Empfinden stärken. Und das führt wieder weg davon. Und wir wissen nicht, was bestimmte Bilder in jemanden auslösen. Also es kann für den einen super angenehm sein, für den anderen der Horror. Und das ist auch was, wir benennen nicht, ob eine Erfahrung, das habe ich vorher gar nicht gesagt, ob eine Erfahrung zum Beispiel spüre die angenehme Öffnung im Brustraum. Wenn wir sowas sagen im normalen Unterricht, das kann für viele gar nicht angenehm sein. Wir sagen einfach nur, spüre die Öffnung der Brustmuskulatur oder der Oberarmmuskulatur. Nicht angenehm. Wir sagen auch nicht, ist es stark oder weniger stark, weil für den einen, wir können ja manche sagen, spür die intensive Öffnung und für den einen ist es gar nicht intensiv. Und dann bin ich auch wieder verunsichert. Wir sagen einfach nur, spür die Öffnung. Wie die ist, also wir geben keine Qualität aus. Also wir bewerten nicht, wie diese Erfahrung ist, sondern wir überlassen jeden Einzelnen den Raum für die Erfahrung. Genau. Und was auch zu überdenken ist und sehr kritisch anzusehen ist, wenn wir über Energiefluss sprechen. Ich weiß nicht, welche Yoga-Richtung ihr unterrichtet, aber Energiefluss ist auch was ganz schwer Greifbares und für viele überfordernd. Also gerade insbesondere Traumatisierte, wir bleiben bei dem richtig physisch Greifbaren. So, das habe ich da ganz unten. So, also Aufmerksamkeit auf Muskeln, Gelenke, Knochen und ihren Funktionen. Sensiblen Bauchraum zunächst auslassen. Und wir nehmen und kommunizieren unsere eigene Erfahrung immer als Stellvertreter. Weil wir spüren stellvertretend, weil viele haben gar keine andere Referenz. Sie sagen, aha, okay, interessant. Die Frau Lehrerin, die spürt jetzt gerade das. Dann wird überlegt, ah, ja doch, stimmt, ich spüre da auch was. Also ich spiegel die Erfahrung und bin eben da ganz wichtig, wenn ich das, dass ich das auch sag. Aber ohne Bewertung, also ohne, das steht jetzt da auch, keine Aussage über Qualität. Also nicht stark, nicht leicht und so weiter. Und wichtig, es kann immer auch anders sein. Den Hinweis sollten wir immer geben. Wir machen keine Spüraufgaben daraus, weil das ist dann auch wieder zu viel des Guten und kreiert Stress oder auch Druck. Ich habe euch wieder da aufgezeigt, was kann man alles spüren. Man kann eben Gewicht wahrnehmen, das sich verlagert, Muskelanspannung, Entspannung, Dehnung, Kontakt, Balance. Es kann aber auch diffus sein, es kann sich taub anfühlen, man kann wenig spüren oder gar nichts. Und gerade dieses Pendeln zwischen Anspannung und Entspannung ist auch sehr zentral und auch hilfreich, weil das Entspannen eben das Schwierige ist für diese Zielgruppe. Und da fällt es oft leichter, wenn man das eben im Fluss macht, wenn man die Muskulatur anspannt und dann den Unterschied wahrnimmt in der Nachspürphase. Da sind wir schon beim Nachspüren, auch da begleiten wir die Teilnehmer und kommentieren das. Vielleicht ist da noch so ein Rest von Dehnung wahrnehmbar. Vielleicht hat die Dehnung aber auch schon komplett nachgelassen und ist verschwunden. Möglicherweise spürst du noch ein Unterschied zwischen der rechten und der linken Seite kann sein, womöglich spürst du aber auch gar nichts, dann ist das völlig in Ordnung. Manchmal spüren wir es sofort, manchmal spüren wir das erst später. Und da ist auch wichtig zu sagen, wenn jemand den Impuls hat, sich zu bewegen, zu strecken, zu dehnen, zu gähnen, ganz super Sache, gehen, dann gehen wir dem nach. Also die Teilnehmer können dem immer nachgehen. Vielleicht fühlt sich das ruhige Sitzen jetzt angenehm an, aber vielleicht stimmt für dich auch eher das Bewegen der Schultern, da wirklich auch immer wieder diese Motivation einbauen, frei zu entscheiden, was brauche ich nach dieser Übung. Genau, Exozeption habe ich schon angesprochen, also wieder diese Verbindung mit der Umwelt, weil wir haben oft diesen Tunnelblick. Wir sind so mit uns beschäftigt, dass wir gar nichts mehr außen wahrnehmen. Und da können wir den restlichen Körper auch oft gar nicht mehr spüren. Wir spüren nur noch den Kloß im Hals, das Herzrasen und nichts weiter. Und drum immer wieder Kontakt der Füße am Boden wahrnehmen und auch die Arme und Hände wahrnehmen. Das spürt man nämlich dann oft gar nicht. Und dieses Pendeln von Peripherie oder von innen nach außen, dass das trainiert wird, gerade wenn es zur Überflutung kommt. Und wenn eben wir, also die Teilnehmenden vielleicht dissoziieren. Und wir wissen nicht, wo die Teilnehmer innerlich sind. Das wissen wir auch also bei gesunden Anführungsstrichen nie. Also von dem her immer sehr variantenreich, abwechslungsreich die Stunde gestalten. So. Genau, das habe ich eigentlich alles dir schon vermittelt. Und da seht ihr nochmal so die Stufen der äußeren Wahrnehmung, also Peripherie des Körpers, dann Kontaktflächen vom Körper zur Unterlage, zum Sessel und dann im Körper. Das ist dann nach ganz außen, genau, das hatten wir ganz am Ende gemacht. Und es pendelt eben. Und auch auditive Reize können zum Beispiel mit integriert werden, das heißt Vogelstimmen, vielleicht hört man ein Auto vorbeifahren. Oder den Wind zum Beispiel, dass so auch wieder die Aufmerksamkeit ins Außen gebracht wird. Und das ist eben immer wieder beides. Gut, das wäre jetzt so der Theorie-Input. Und jetzt habe ich noch so circa eine Viertelstunde. Und die würde ich euch gerne geben, dass ihr euch darin mal übt. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir sind 5 Teilnehmende. Also erstmal noch vielleicht an euch. Die Frage, Ah, einen Punkt habe ich noch, den gebe ich euch noch kurz, den habe ich gerade übersprungen. Und zwar, was wir auch immer einbeziehen, ist die Veränderung. Wir machen immer wieder Veränderungen bewusst. Das heißt, wir sagen, vielleicht spürst du einen Unterschied vor oder nach der Übung, aber auch im Verlauf des gesamten Kurses. Weil dadurch lernen die Teilnehmer, dass sie selber fähig sind, Veränderungen hervorzurufen. Das ist die Selbstwirksamkeit. Und werden damit eben auch bestärkt. Und in der Selbstfürsorge werden sie dann auch gestärkt. Und du kannst zum Beispiel sagen, wenn du dich erinnerst, wie war die Übung vor einigen Wochen und wie ist sie jetzt, vielleicht merkst du Veränderungen. Und es gibt so das Gefühl der Ermächtigung, also Selbstermächtigung ist da auch ganz stark wieder mit enthalten. Gut. Nochmal zusammenfassend. Wir laden ein, wir machen Angebote, wir weisen nicht an. Wir fokussieren die introzeptive, also innere Wahrnehmung, ohne sie zu bewerten. Es gibt kein richtig oder falsch. Wir machen immer mit und erforschen unsere Empfindung und bieten Wahlmöglichkeiten an. Und wir bleiben immer in Kontakt. Mein Buchtipp, wer das noch stärker vertiefen möchte, ist von der Dagmar Herle, Yoga Trauma sensitiv unterrichten. Und jetzt haben wir noch die Fragen und dann können wir in die Gruppenarbeit gehen. Jetzt könnt ihr, wenn ihr Fragen habt, gerne mal eure Mikros anmachen, ob irgendwas davon unklar war.
Ja. Hallo. Kopf.
Ja, Mel?
Erstmal vielen Dank für die Session. Ich mache mal meine Kamera an. Ich glaube, es ist irgendwie angenehmer, wenn es funktioniert.
Ich sehe dich.
Ah, super. Ja, also erstmal vielen Dank. Mir wurde jetzt auch erst bewusst, dass ich diese Sprache schon des Öfteren erlebt habe in Yogastunden, die ich besucht habe und sie eigentlich sehr angenehm empfunden habe und sie sehr, sehr genossen habe und ich auch. Ich habe jetzt vor kurzem eine Yoga-Ausbildung gemacht, auch dazu tendiert habe, so Optionen, sehr viele Optionen zu geben, sehr viel zu beschreiben. Und finde es eigentlich super schön, dass ich das auch schon so ein bisschen intuitiv sehr angenehm empfunden habe. Und mich interessiert jetzt, also wenn du yogasensitive Stunden gibst, sind das dann nur, nicht yoga-sensitive, traumasensitive Stunden, sind es dann nur Traumapatienten oder bindest du das sozusagen in jegliche Yogastunde mit ein? Weil man kann ja oft gar nicht sagen, wer sind die Teilnehmenden, was ist der Background, ist es jetzt in die Richtung, ist es in die Richtung? Das heißt, mich würde interessieren, wenn du das dann auch wirklich, wenn du genickt hast, in ganz normale Yogastunden einbaust, wie du das dann machst, ob du wirklich nur diesem Traumasensitiven folgst oder ob du da vielleicht eine Mischsprache findest.
Und genau so ist es. Also es war ein bisschen noch, ich glaube, vielleicht du bist ein bisschen später gekommen, auch so meine Einleitung, dass das, was ich euch so mitgebe, auch für den ganz normalen Gruppenkontext oder geeignet ist nicht nur auch, sondern vor allem, weil ich der Meinung bin, dass die Arbeit mit komplex Traumatisierten eine viel fundiertere Grundlage benötigt, als jetzt zum Beispiel so ein Wochenend-Workshop. Das braucht eine langjährige Ausbildung. Und ich selber habe bei der Dagmar Herle die Ausbildung gemacht zum TSY-Practitioner und unterrichte aber keine komplex traumatisierten Personen, sondern ich habe einfach für mich entschieden und das als sehr wertvoll auch erachtet und mitgenommen von diesen Ausbildungen, dass wir im Yoga, also ich möchte Yoga für alle anbieten, das ist eigentlich mein Anspruch und wie du schon gesagt hast, wir wissen nicht, wer vor uns sitzt und was der alles mitbringt und ich möchte so gut es geht für alle sorgen und die Erfahrung so angenehm wie möglich gestalten. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das wirklich alle genießen, wenn ihnen diese Selbstwirksamkeit zurückgegeben wird. Und sich auch normale Menschen, die gar nichts von Trauma noch nie gehört haben und sich damit auch nicht beschäftigt haben, oft sehr schwer tun, zum Beispiel ins Fühlen zu kommen. Und wenn ich sie da mehr an die Hand nehme, wenn ich über meine eigenen Erfahrungen spreche, dass es dann viel leichter fällt. Und wenn ich das auch relativiere und sage, hey, vielleicht ist es so, vielleicht spürst du aber auch nichts, dann wird es nicht so auf ein Podest gehoben, wie oft im Yoga. Oft ist es so, für Außenstehende, die vielleicht noch nie Yoga gemacht haben, manchmal schon wie Hokus Pokus, oh Gott, was fühlen die da alles? Und dann sagen sie, das ist nichts für mich. Aber im Gegenteil, Yoga ist eigentlich für jeden so wertvoll. Es kommt immer darauf an, wie ich es eben vermittle. Und das ist eigentlich so der Ansatz, und den wir so verfolgen, eben mit Mangalam Yoga, auch wo wir sagen, das ist etwas, zum Beispiel im Yin-Yoga fließt es bei mir ganz stark mit ein, weil da ist es besonders wichtig, wenn ich so lange in einer Haltephase bin, dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt hier drinne bleiben, ich darf mich nicht bewegen, sondern ich habe die Wahl. Und für mich auch die Position abzuwandeln, steht da auch ganz stark im Fokus. Also Varianten selber zu kreieren, wird auch quasi wirklich honoriert und dazu eingeladen, Winkel zu erforschen, nicht immer den gleichen Winkel zu wählen, weil wir alle auch individuell unterschiedlich gebaut sind. Wenn wir zum Beispiel die individuelle Anatomie anschauen, das spielt ja da auch ganz stark mit rein. Und wenn wir so aus so einem Lehrbuchkontext Ansagen runterrattern, dann stimmen die nicht immer für jeden. Genau. Und deshalb, wie du schon gesagt hast, also im ganz klassischen Yoga Kurs, Einsteigerkurs, super cool, Yin-Yoga-Kurs, genauso. Das hat keine Grenze. Es gibt es sogar für Kinder. Also breite an Dockfläche. Und das wirklich schon fast therapeutische würde ich den Menschen überlassen, die noch zusätzlich eine psychotherapeutische Ausbildung haben. Genau.
Vielen Dank.
Bitte schön, jetzt gucken wir mal. 10 Minuten haben wir noch. Also meine Idee wäre jetzt einfach, dass ihr euch da drin mal übt. Und dann gehe ich nochmal zurück auf die Folie. So. Und dass ihr einfach, also wir sind jetzt, glaube ich, eh 5, 3 Leute, glaube ich, von euch. Dann würde ich euch zusammen in eine Breakout-Session stecken. Dann kriege ich davon gar nichts mit und ihr könnt untereinander mal die Übung, eine Übung rausgreifen und Ansagen mit diesen Wahlmöglichkeiten, Einladungen und mit diesem Freiraum. Und dann jeder so 1 bis 2 Minuten, also wirklich kurz und knapp. Und dann gebt ihr euch Feedback, jeder auch so 1 bis 2 Minuten, dass wir so in diese 10 Minuten, kann ein bisschen länger auch sein, Kontext da so reinpassen. Wenn ihr darauf Lust habt, also ich habe die Erfahrung gemacht, es lohnt sich, das einfach mal auszuprobieren, weil dann verankert sich das leichter. Dann würde ich jetzt meine
Darf ich
PowerPoint.
kurz unterbrechen? Also herzlichen Dank auch. Ja, das war sehr, sehr toll. Und ich habe auch festgestellt, dass ich, so wie ich es gelernt habe, auch schon teilweise gemacht wird. Ein paar Erinnerungen waren dann für mich, für meine Art zu unterrichten. Aber ich fände jetzt, ich bräuchte es jetzt nicht zwingend nochmal zu üben. Weil ich es
Super.
schon so auch echt versuche anzuwenden. Klappt vielleicht nicht zu 100%, wenn man die Teilnehmer versucht. Und genau deswegen würde ich jetzt auch von meiner Seite, wenn wir eh nur so wenige sind, sagen,
Passt
dass
es.
wir da jetzt abbrechen könnten.
Schau mal,
Vielen lieben Dank.
wir sind. Ja, danke
War
dir,
so,
Katja.
so umfangreich und sehr, sehr beruhigend deine Art. Und ja, für mich ist Yoga Therapie und ich habe es ursprünglich für mich gemacht, die Ausbildung. Und habe aber gemerkt, dass ich es einfach weitergeben möchte. Und genau, deswegen vielen herzlichen Dank.
Ja, danke dir, Katja. Jetzt ist meine Frage einfach an Mel und Anna, ob ihr das beide untereinander nochmal üben wollt. Wenn ihr dazu Lust habt, biete ich einfach den Raum. Hätten wir noch? Ansonsten würde ich sagen, ist der Vortrag damit dann auch, jetzt muss ich da mal, so, ist der Vortrag sonst dann auch abgeschlossen. Du kannst leider nicht, aber danke. Ich bin unterwegs und kann da nicht reden. Danke für den schönen Vortrag. Na super, also muss ja nicht sein. Also dann hoffe ich, ihr habt was mitgenommen und wenn es nur der Reminder ist, einfach wieder darauf mehr zu achten bei der eigenen Anleitung, da freue ich mich und sag vielen Dank fürs Dabeisein.
Wir danken dir. Vielen, vielen Dank für alles, was du mit uns geteilt
Dankeschön.
hast. Für die
Wunderbar.
Unterstützung.
Dann noch viel Spaß am weiteren Kongress. Und ja, vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank, dass du da warst und für alles, was du mit uns geteilt hast. Und alles Liebe für deine Projekte.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Ciao.
Tschüss.